Hallo und herzlich willkommen. Es ist Dienstag, es ist Zeit für Maidons Meinung und dazu begrüße ich natürlich Alfred Maidon. Hallo Alfred.
Hallo.
Wir wollen nun anfangen, gleich mal auf den Gesamtmarkt schauen. Du hast uns da auch eine interessante Grafik mitgebracht zu den 10-jährigen Staatsanleihen. Wenn die Regie die dann gleich mal einblenden würde, was lässt sich daraus ablesen?
Ja, das ist insoweit ganz wichtig, weil ja die Zinsen im Moment so das Maß aller Dinge sind. Natürlich, der Krieg steht über allem, was die Märkte beeinflusst, aber natürlich schaut man auf die Zinsen sehr stark, vor allen Dingen auf die 10-jährigen Staatsanleihen. Und da gab es in den letzten Tagen, gerade gestern, noch einen erheblichen Anstieg. Wir sind jetzt bei 2,34%. Wir waren ja lange Zeit unter 2, sind dann vor einer guten Woche über die 2 rübergegangen, über die 2%-Marke, jetzt bei 2,34. Es gab gestern so einen doch deutlichen Dämpfer vom US-Notenbankchef Powell, der gesagt hat, diese 6 Zinsschritte, die noch kommen dieses Jahr, das muss nicht unbedingt 0,25 sein, das können auch 0,5% Schritte werden. Und das hat natürlich schon für einige Schockwellen gesorgt. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich gesagt, dass der Aktienmarkt, gerade die Technologiewerte, dass die kräftig verlieren werden. Dem war aber nicht so. Der Markt hat sich doch sehr robust gezeigt, obwohl, wie gesagt, die Zinsen sind auf dem höchsten Stand seit Mai 2019,
muss das sein, ja.
Also seit fast 3 Jahren. Aber man muss auch sagen, und das ist das Entscheidende eigentlich, ich glaube, wir haben noch eine Grafik, die langfristige Zinsentwicklung, haben wir die? Genau.
Genau, haben wir auch hier.
Wir sind hier, und wenn man das mal sieht, das ist jetzt, sind die Zinsen seit 1970 sowas, ja. Wir waren mal bei in den 80ern bei 15% oben und sind jetzt ja immer noch tief. Und es ist für ein Unternehmen jetzt gar nicht so entscheidend, ob es jetzt ein 0,5% mehr zahlt für eine Unternehmensanleihe oder 0,5% weniger. Wichtig ist nicht, dass wir wieder in Regionen kommen, vielleicht wie hier um die Jahrtausendwende, wo wir bei 5-6% waren. Aber bis dahin ist es noch ein ganzes Stück und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also man hat das tatsächlich ganz entspannt weggesteckt und das zeigt eigentlich tatsächlich, wie robust der Markt ist. Vielleicht schauen wir uns jetzt mal den Nasdaq an.
Den Nasdaq haben wir noch dabei.
Man sieht, es ist überhaupt nichts passiert. Ja. Wir hatten ja in der letzten Woche, und das ist auch bemerkenswert, den stärksten oder einen der stärksten Anstiege innerhalb von 4 Tagen. Von Dienstag bis Freitag ging der Nasdaq um gut 10% nach oben. Der größte Anstieg seit vielen, vielen Jahren. Sowas gab es ganz selten nur und in der Regel waren solche Kurssteigerungen in so kurzer Zeit so heftig, in der Regel das Ende einer Korrektur oder Abwärtsbewegung. Das war 2002 so, nach der Internetblase gab es so einen kräftigen Anstieg. Das war im März 2009 nach der Finanzkrise so und das hat eigentlich immer so das Ende markiert einer größeren Abwärtsbewegung und vielleicht wiederholt sich die Geschichte, ist ja oft so an der Börse.
Und dann könnten ja auch Einzelaktien interessant werden, die zuletzt gelitten haben. Wir haben hier beispielsweise Block dabei, hat sich gedrittelt seit den Höchstständen im Sommer 2021, zuletzt schon eine scharfe Gegenbewegung.
Genau, und das ist eine Aktie, die ist noch so ziemlich am stärksten gestiegen, sieht man hier gar nicht. Tatsächlich ging die Aktie innerhalb von 4 Tagen um 48% nach oben und man sieht es trotzdem kaum im Chart. Ja. Das zeigt, wie stark die Aktie vorher verloren hat. Klar, wenn eine Aktie sich drittelt, um wieder dahin zu kommen, wo sie war, muss sie sich verdreifachen, also um 200% steigen und das ist schon ganz ordentlich. Aber das zeigt tatsächlich, dass diese Aktien, die ja tot geglaubt waren, eben nicht tot sind. Es ist Leben drin. Jetzt wird es wichtig sein, ob dieser Anstieg sich halten lassen kann oder sich sogar noch ausbauen lässt. Denn wir haben ja hier gesehen, es gab schon öfter so Versuche, die aber immer wieder abverkauft worden sind, weil natürlich, klar, viel Unsicherheit im Markt ist. Aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, eins ist sicher, die Volatilität, die Schwankungsfreudigkeit wird hoch bleiben. Aber ich glaube eher jetzt wieder mit Tendenz nach oben, denn diese beiden größten Sorgenkinder, die wir haben, der Krieg, der immer noch schlimm ist, der immer noch nicht vorbei ist. Man weiß jetzt aber zumindest ungefähr, woran man da ist. Genauso bei den Zinsen. Man weiß jetzt ungefähr den Fahrplan, wie es aussehen wird. Und an der Börse ist nichts schlimmer als Unsicherheit. Und selbst schlechte Nachrichten sind besser als Unsicherheit. Und das ist so ein bisschen, was den Markt jetzt stabilisiert.
Und vom Unternehmen Block bist du ja nach wie vor
überzeugt. Also ja, Block, ganz kurz zurück. Natürlich, ich bin voll überzeugt davon. Ja. Da hat sich nichts dran geändert. Klar, vielleicht waren die Kurse hier zu hoch, aber jetzt das Niveau finde ich doch deutlich zu tief. Wir haben mittlerweile eine Bewertung, die wirklich sehr attraktiv ist. Block ist für mich immer noch das Fintech-Unternehmen, das ja eins der größten schon ist und auch der größten bleiben wird. Insoweit ist das eigentlich eine sehr gute Gelegenheit. Ob man jetzt 100 zahlt oder 130, ist eigentlich fast egal. Die Höchststände werden wir wieder sehen. Jetzt nicht unbedingt in 2-3 Monaten, aber mit ein bisschen Glück dieses Jahr noch.
Block setzt auch seit längerem schon auf den Bitcoin, auf den wollen wir jetzt auch mal schauen. War zuletzt in einer doch volatilen Seitwärtsbewegung gefangen? Wie stehen die Chancen, dass es zu einem Ausbruch kommt?
Wie gesagt, ich bin schon ein paar Mal gesagt, ich bin kein Charttechniker, aber das sieht doch aus wie ein ansteigendes Dreieck.
Tatsächlich,
ja. Ja, kann man so reinmalen. Und in der Regel wird so ein Dreieck in die Richtung der geraden Linie aufgelöst, also in dem Fall nach oben. Es gibt auch gute Nachrichten vom Bitcoin, gerade jetzt. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, wenn ich irgendwas Falsches sage. Der Jay Dalio, der Hedgefondsmanager vom Bridgewater Hedgefonds, 150 Milliarden schwer, der größte der Welt, der ja immer sehr skeptisch war gegenüber dem Bitcoin, auch oftmals gewarnt hat, der sagt jetzt, dass er einen neuen Fonds auflegen wird und dann auch in Kryptowährungen investieren wird. Wieder jemand, ich will nicht sagen, der umgefallen ist, aber es gab es ja in letzter Zeit schon häufiger, dass ehemalige Bitcoin-Gegner sich dann für den Bitcoin ausgesprochen haben. Und Dalio sagt, der Bitcoin ist klar zum einen Zahlungsmittel, aber er sagt auch, dass diese Meinung teile ich, es ist eigentlich eher ein Ersatz oder eine Alternative zu Gold, also eine Asset-Klasse. Und ja, je mehr Leute sich dafür interessieren, wir wissen ja alle, das Angebot beim Bitcoin steigt nur sehr, sehr langsam und sobald die Nachfrage wächst, gehen die Preise nach oben. Und ich denke mal, das hier wird bald passieren, dass da auch diese, ich glaube, 43.000 etwas drüber, dass die rausgenommen wird.
Und wir müssen, das kann sehr schnell gehen beim Bitcoin.
Dann kann es sehr schnell gehen. Und jetzt hier ist genau. Schon ein paar Mal diese. Muss aber gar nicht. Also schöner wäre es natürlich, es wäre mal ein bisschen, ich hätte gerne mal ein bisschen mehr Ruhe insgesamt an den Aktienmärkten beim Bitcoin. Ja. Aber wir leben halt in der Zeit, in der wir leben.
Und in unserem Alter wäre das schon ganz gut.
Ja, ja. Aber Haare können ja nicht mehr ausfallen.
So ist es, ja. Das haben wir schon gelöst, das Problem. Dann kommen wir mal zu Nike. Da gab es gestern Abend spannende Nachrichten. Nike hat Zahlen vorgelegt. Der Gewinn ist zurückgegangen, der Umsatz gestiegen, Zahlen kamen sehr gut an am Markt. Wir sehen jetzt hier noch ein Minus, aber das ist eben der Schlusskurs von gestern, wird sich heute im Laufe des Tages ändern.
Ja.
Wie siehst du die Zahlen?
Also die Zahlen waren sehr gut. Also entscheidend ist ja immer, wie die Zahlen waren im Vergleich zu den Erwartungen. Ja. Und da war sowohl der Umsatz deutlich besser als auch der Gewinn deutlich besser. Einen richtigen Ausblick gab es nicht. Nike hat gesagt, in der aktuellen Unsicherheit trauen wir uns nicht, da einen großartigen Ausblick zu geben. Aber dennoch, die Zahlen wirklich beeindruckend gut. Und die Aktie hat ja kräftig nachgegeben in den letzten Wochen. Und das ist jetzt wirklich so ein Befreiungsschlag gewesen. Warum? Das Minus da ist ganz witzig. Die Amerikaner handeln ja nur noch bis 21 Uhr, weil die haben schon umgestellt auf Sommerzeit. Wir in Deutschland handeln aber noch bis 22 Uhr. Und das ist jetzt die Relation oder das Verhältnis zum Kurs von 22 Uhr. Da hatte der deutsche Kurs schon auf die Zahlen reagiert. Ich glaube, es ging 7% nach oben gestern noch nach den Zahlen. Also schöne Aktie und ich finde auf dem Niveau durchaus mal eine Überlegung wert. Würde ich vielleicht sogar eine Adidas vorziehen, weil klar, Adidas hat natürlich ein paar Probleme auch in Russland. Das macht jetzt nur 1% vom Gesamtumsatz aus, aber diese Probleme hat Nike eben nicht. Und Nike ist vor allen Dingen online sehr stark unterwegs. Also ja, das wäre mein Favorit im Sportartikelbereich.
Genau, dann haben wir das auch geklärt.
Ja.
Dann schauen wir mal auf Tesla. Da startet heute tatsächlich die Produktion bzw. das Werk in Grünheide, wird in Betrieb genommen. Wir sehen bei der Aktie zuletzt doch kräftig nach oben entwickelt. Ist das gerade eine schöne Einstiegsgelegenheit?
Ja, Tesla ist interessanterweise auch gestern gestiegen. Das war dann der fünfte Tag in Folge mit steigenden Kursen. Das war so ein bisschen die Vorfreude. Natürlich auch auf Berlin. Tatsächlich werden heute die ersten Autos übergeben schon. Das heißt, die sind schon produziert. Man hat ja schon viele produziert, durfte sie nicht verkaufen. Jetzt darf man auch produzieren und verkaufen. Und sogar Elon Musk soll in Berlin sein und wahrscheinlich die Fahrzeuge persönlich übergeben an die ersten glücklichen. Das Model Y wird ja in Berlin erst in erster Linie produziert. Dieser Anstieg hat jetzt nicht nur damit was zu tun, sondern auch so ein bisschen oder viel mehr damit, dass Tesla einmal mehr, wie schon bei Corona, auch durch die jetzige Krise erstaunlich gut kommt. Man hat eben keine Kabel, die aus der Ukraine kommen. Man fertigt ja viel auch selber. Tesla ist der einzige Autokonzern, der seine Sitze zum Beispiel selber macht. Das heißt, man ist nicht so abhängig von Zulieferern und das hat ja bei anderen Herstellern zu doch erheblichen Ausfällen geführt. Da kommt man gut durch. In China, das Werk, das liegt nicht in Shenzhen, sondern Shenzhen war wie über die. Aber Tesla produziert ja auch in China und das Werk war auch kurzzeitig zu, aber da läuft auch alles wieder rund. Also insoweit sieht das gut aus und Tesla schafft es vor allen Dingen, hat ja auch zweimal die Preise angehoben, weil man tatsächlich so viel Nachfrage hat, dass man mit der Produktion kaum hinterherkommt. Umso wichtiger ist, dass jetzt nach Texas auch Berlin oder Grünheide besser gesagt in Betrieb ist, um diese Nachfrage bedienen zu können. So, da haben wir nämlich nochmal eine schöne Grafik, die zeigt, wie profitabel Tesla eigentlich geworden ist. Man sieht hier, und das ist erstmal ganz erstaunlich, die durchschnittlichen Verkaufspreise der Fahrzeuge. 2017 lag der noch bei $107.000. Das lag daran, dass es damals nur das Model S gab und ich glaube schon das Model X, auf jeden Fall die beiden teuren Modelle. Das Model 3 hat dann dazu geführt, dass die Preise deutlich runtergekommen sind. Jetzt liegen wir im letzten Jahr nur noch bei 52.000 pro Fahrzeug im Schnitt. Das ist jetzt sehr niedrig gewesen, weil 2021 so gut wie keine Model S und X verkauft worden sind, weil man die Produktion umgestellt hat, da kommen jetzt wieder mehr dazu. Also insoweit wird sich das auch durch die Preissteigerung bei Model 3 und Model Y wieder leicht anheben in diesem Jahr. Aber hier das Entscheidende sind eigentlich die Margen, gerade hier die EBIT-Marge, extrem negativ, dann gedreht, 2020 positiv geworden. Jetzt sind wir bei 12,1%. Und das ist in der Automobilbranche absolute Spitzenklasse. Ich glaube, da kommt eigentlich gar keiner ran sogar. Und das wird so nicht bleiben, weil Tesla schafft es durch Automatisierung, durch Skalierung, die Kosten immer weiter zu senken. Auch wenn man jetzt so ein paar gegenläufige Effekte hat durch die gestiegenen Rohstoffkosten. Aber man ist in der Lage, das immer weiter runterzudrücken. Und das ist ja auch in dem Masterplan 3 wohl das große Thema, den Elon Musk ja jetzt veröffentlicht hat, dass man weiter skalieren will, Massenproduktion und eben diese Margen noch höher treiben wird.
Also Fazit, bei Tesla läuft's.
Absolut.
Auch bei der Aktie zuletzt. Wir kommen zum nächsten Unternehmen und sehen, bei Rivian läuft's nicht, zumindest bei der Aktie. Was sind die Probleme?
Ja, wenn man auf fallende Kurse spekuliert, dann freut man sich jeden Tag. Ja, das ist natürlich, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, ich habe die Aktie kurz nach dem Börsengang schon mal dabei gehabt. Da sind wir hochgeschnellt. Ja, Emissionspreis war $78 bis auf 180. Da war das Unternehmen irrewitzig bewertet. Ja, das hat sich jetzt nicht nur abgebaut, sondern die Aktie ist jetzt deutlich unter dem Emissionspreis gefallen, hat sich sogar halbiert im Vergleich zu dem. Und ich sage mal so, vollkommen zu Recht, denn abgesehen davon, dass Rivian viel zu teuer war, hat man jetzt auch gemerkt, dass es eben doch nicht so einfach ist, in Produktion zu gehen. Wir erinnern uns an Tesla Model 3, Produktionshölle hat Elon Musk das genannt, das erfährt jetzt Rivian auch, dass es schwieriger ist. Man hat im letzten Jahr viel weniger verkauft als erwartet, man hat für dieses Jahr die Produktionsziele deutlich senken müssen. Und was man auch gemacht hat, und das war eigentlich der Gipfel, man hat auch die Preise angehoben um 20%, und zwar nicht nur auf die Leute, die jetzt bestellen, sondern schon bei denen, die schon bestellt haben, zum alten Preis. Da gab es dann einen Sturm der Entrüstung, man musste das dann wieder zurücknehmen. Da läuft einiges schief, und ich wundere mich, dass die Analysten immer noch so positiv sind. Es gibt für Rivian nur Kaufempfehlungen und Halteempfehlungen. Kein einziger Analyst sagt verkaufen. Gut, jetzt auf dem Niveau weiß ich nicht, ob das dann noch Sinn macht. Jetzt ist man zumindest auf einem halbwegs fairen Niveau, aber ich glaube, die Probleme werden da nicht abreißen. Also man sieht einmal mehr, dass es eben doch nicht so einfach ist, Elektroautos zu bauen, wobei die von Rivian wirklich schick sind. Aber man muss es eben auch auf die Straße bringen.
Wir haben noch einen weiteren Elektroautobauer im Angebot, nämlich Mahlen Automotive. Und das sehen wir im Chart, dass es zuletzt kräftig nach oben ging. Was ist da los?
Das ist halt eine der neuen Zockeraktien, auch eine Meme-Aktie tatsächlich mal wieder, die in den USA extrem gehandelt wird. Ist ein ganz kleiner, angehender Autohersteller. Man hat viel geplant oder man plant viel. Aber man hat eine komische Historie, eine extrem schwache Bilanz. Ich habe mir das angeschaut, Ende Dezember, der Cashbestand, das waren $360, also nicht 360.000 oder mindestens, sondern $360. Man krebst so am Überleben, aber das stört die Zocker überhaupt nicht, denn sie wissen, dass hier auch die Leerverkäufer, ich glaube, es sind über 40% der Aktien leer verkauft, und das ist ja immer so ein bisschen so, ja, da springt man dann gerne mal drauf, und man hat es ja, das sieht man gar nicht mehr im Chart, aber hier hat man es kurz gesehen, da gab es mal so eine extreme Bewegung, das gab es weiter zurück schon mal, und da kann auch noch mehr daraus entstehen, aber das ist natürlich wirklich eine super Zockeraktie, mehr nicht. Da steckt nicht viel dahinter, außer Ankündigung. Und kann auch sein, dass die wieder auf 10 steigt. Wer da mitspielen will, kleines Geld kann man vielleicht mal probieren, aber es ist mit Sicherheit kein Investment.
Dann kommen wir vielleicht mal zu einem seriöseren Investment, ganz genau, nämlich zu BYD. Die Aktie hatte zuletzt auch mal Probleme. Es gab ja auch einen Lockdown in China. Jetzt zuletzt ging es aber wieder doch deutlich
nach oben. Ja, alle wieder weg. Der Lockdown ist aufgehoben. Dann gab es ja noch ein bisschen Zuspruch von der chinesischen Regierung. Man will den chinesischen Markt stützen, man will die US-Notierung unterstützen. Das hat alles geholfen, dass dieser kurzfristige Einbruch fast komplett wieder aufgeholt worden ist. Ein schönes V. Und wir sind jetzt eigentlich da, wo wir hergekommen sind. Und jetzt wird sich zeigen, wie die Reise weitergeht. Klar, es hängt natürlich auch vom Marktumfeld insgesamt ab. Aber BYD ist ja mittlerweile ganz vorne dabei. Also im Januar war es der größte Elektroautoverkäufer der Welt, sogar vor Tesla. Man wird in diesem Jahr auch noch neue Produktionsanlagen in Betrieb nehmen. Da ist alles auf Wachstum gestellt. Und im Vergleich zu allen anderen ist BYD wirklich extrem niedrig bewertet mit dem doppelten Jahresumsatz gerade mal. Man hat ein KGV von 65 für dieses Jahr. Klar, das klingt jetzt erstmal viel, aber man muss erstmal einen Elektroautohersteller finden, der überhaupt ein KGV hat. Da gibt es nicht so viele. Insoweit ist das wirklich eine krasse Unterbewertung, finde ich. Wenn das die anderen auch so sehen, dann wird sich das abbauen. In Form von steigenden Kursen.
Das wollen wir alle hoffen. Und BYD ist ja auch Mitglied im Saubere Zukunft 2 Index, den wollen wir uns gleich anschauen. Vorher haben wir noch Jinko Solar und du hast auch eine Grafik auch zu erneuerbaren Energien mitgebracht. Den können wir uns ja gleich mal gönnen, wenn die Regie mal die Grafik einblenden könnte. Dann lässt sich nämlich durchaus Interessantes ablesen, glaube ich.
Ja, das sind allerdings relativ, also nicht alte Schätzungen, aber ich glaube, da wird sich einiges verändern. Denn wenn dieser Ukraine-Krieg irgendetwas Gutes hat, eigentlich hat er gar nichts Gutes, aber zumindest eine positive Erkenntnis, dann die, dass wir im Bereich Erneuerbare auf der ganzen Welt extrem viel machen müssen. Gerade in Deutschland, weil wir sind natürlich besonders abhängig von fossilen Brennstoffen. Und da ist das eigentlich die einzige langfristige Lösung. Und denn man sieht ja hier, das sind die, ist die Prognose bis 2040, weltweit will man da Richtung 30% erneuerbarer kommen. Das wird nicht reichen. Also da werden wir eher Richtung 60%, 70%, 80% kommen müssen und 2050 dann sogar komplett auf Erneuerbare umstellen. Immer mit der Lösung als Speicher, Batterien dazu, Wasserstoff mit dazu. Das Blaue ist Wind. Und das Gelbe ist Solar und das ist Geothermie und Biomasse. Also man sieht, getragen wird das Ganze von Wind und Solar ungefähr zu gleichen Teilen. Man sieht hier ganz schön, dass die Entwicklung relativ unterschiedlich verläuft. Europa ist da ganz vorne mit dabei, führend, und die anderen Länder, die anderen Regionen der Welt mit einem Abstand hinterher. Wie gesagt, wir sind aktuell Status quo hier so weltweit 7% Erneuerbare. In Deutschland sind wir bei 50% bei der Stromversorgung, also wir sind da schon relativ weit, aber wir müssen da extrem beschleunigen. Und es war ja schon immer klar, dass Erneuerbare ökologisch sinnvoll sind. Dann ist seit einiger Zeit auch klar, dass sie ökonomisch sinnvoll sind, weil Solar- und Windstrom ist weitaus günstiger als Kohlestrom oder Atomstrom. Ungefähr ein Drittel bis die Hälfte auf dem Niveau. Das Einzige, was gefehlt hat, war die politische Komponente. Und die ist jetzt spätestens gefallen, dass jetzt auch die Politik sagt, hey, wir müssen da massiv was unternehmen, wir müssen die Regulierung runterfahren, wir müssen das Ganze beschleunigen. Und ja, das hilft natürlich den Aktien aus diesem Bereich ganz enorm.
Und dann schauen wir doch gleich mal auf Jinko Solar, da sehen wir auch ziemlich heftige Bewegungen.
Ja, extrem. Also das ist, das hier waren schon große Ausschläge, aber was jetzt die letzten zwei Wochen passiert ist, ich glaube 50% nach oben, 30% nach unten, dann wieder 40%. Das erklärt so ein bisschen, dass keiner so recht diese Lage im Moment einschätzen kann. Gerade bei Jinko Solar kommt natürlich noch dazu, dieser Ölpreis, der gestiegen ist, der Krieg und dann auch noch die Problematik mit dem, Jinko Solar ist ja auch ein ADR, also auch eine China-Aktie, die in den USA gelistet ist. Da gab es ja auch diese Sorgen. Die sind vom Tisch, das hat auch zu dieser Erholung gesorgt. Nach wie vor ist die Aktie extrem günstig bewertet und Jinko Solar als größter Solarmodulhersteller der Welt wird sicherlich von einer beschleunigten Energiewende profitieren. Und insoweit, man muss mit diesen Ausschlägen leben. Das ist nun mal so, auch wenn es wirklich nervenaufreibend ist. Aber ich glaube, dass wir hier auch irgendwann richtig nach oben durchstarten. Es war jetzt die letzten Tage bei vielen Werten so, die sind mit den Ölpreisen nach oben gegangen und dann auch mit den Ölpreisen nach unten. Aber eigentlich hat das Öl, der Preis, direkt keine Verbindung zu Solar- und Windaktien, sondern eher in zweiter Reihe dann die Erkenntnis eben, dass wir uns unabhängiger machen müssen vom Öl. Und da ist es eigentlich relativ egal, ob der Ölpreis bei 100 oder 130 oder 150 steht. Das spielt keine Rolle. Also für mich ein klarer Kauf. Egal, ob auch hier ob bei 40 oder bei 50 Dollar. Dreistellige Kurse werden wir da schon mal sehen, glaube ich.
Das wollen wir hoffen. Und dann schauen wir auch gleich mal auf den Saubere Zukunft 2 Index, mit der sich zuletzt entwickelt hat. Und da würde jetzt auch der Charttechniker sagen, durchaus interessant.
Ja, es sieht so aus, klar, logischerweise sind natürlich Aktien drin aus dem Solar-, Wind- und Batteriebereich und so hat sich die Aktie auch, hat sich der Index auch stabilisiert, ist jetzt kurz vor dem Sprung nach oben. Es sind einige erneuerbare Aktien schon nach oben raus aus dieser Bodenbildung, andere eben noch nicht. Und hier ist natürlich so ein bisschen das Problem gewesen, dass BYD sehr stark gewichtet ist und die Schwäche, die wir jetzt gerade gesehen haben in letzter Zeit oder kurzfristig, hat natürlich auch hier für diesen Rücksetzer gesorgt. Aber dieser Nachteil kann sich natürlich auch schnell zum Vorteil wenden. Haben wir die Zusammensetzung mal da,
glaube ich. Wir müssen die Zusammensetzung
da haben, können gut, wir auch gleich mal einblenden. Können wir mal schauen, was da alles drin ist. Genau. Ich hatte ja schon ein paar Mal mit dabei. Es gab ja den saubere Zukunft Index 1, den ich zusammen mit Morgan Stanley aufgelegt habe. Und dann haben wir den Zweier gemacht, deswegen, weil viele Anleger Derivate mit US-Aktien, also wenn US-Aktien drin sind, nicht handeln können. Der ist dann ohne US-Aktien. Aber auch sehr schöne Aktien mit dabei, wie bei dir als Batterie- und Autohersteller, Samsung-Batteriehersteller, Samsung SDI wohlgemerkt. Dann Xinyi Solar ist ein Solarglashersteller, der aber auch Solarparks betreibt. Encarvis Solar- und Windparks, Vestas Windturbinen, Jinko Solar Solarmodule und Scartec ist ein Solarparkbetreiber, unter anderem Schwerpunkt auch in Afrika, da wo auch viel Sonne scheint. Also schöne Sache, die Gewichtung war ursprünglich mal gleich jetzt hat sich aber, je stärker eine Aktie steigt, desto höher wird das Gewicht und BYD hat sich am besten entwickelt, darum ist die Aktie jetzt mit 20% gewichtet und und Scartec am schlechtesten, darum ist sie bei 9, aber alle noch ungefähr im Rahmen. Ich finde, es ist eine ganz gesunde Mischung, alles dabei, Solar, Wind, Speichermöglichkeiten, ja, kann man mal was machen.
Genau, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, in den Index zu investieren, du hast uns da mal zwei Varianten dann auch mitgebracht.
Genau, das ist einmal ein Indexzertifikat, das den Index einfach 1:1 abbildet, genau genommen geteilt durch 10, also wenn der Index bei 100 ist, ist das Zertifikat bei 10. Wenn er dann bei 1.000 steht, ist es bei 100 und bei 10. Also, 1:1 und da braucht man auch keine Termingeschäftsfähigkeit. Mhm. Das kann man ganz normal handeln, ist wirklich ganz solide. Und wer ein bisschen Power mag, der kann auf ein Mini-Future zurückgreifen. Da gibt es ganz viele verschiedene. Einfach, da kann man bei Morgan Stanley auf der Seite einfach mal schauen. Ich habe jetzt hier mal einen, den hatte ich auch schon ein paar Mal dabei, ein Mini-Zertifikat mit Hebel knapp 2, das sich also doppelt so stark bewegt, sowohl nach oben als auch nach unten wie der Index selbst. Und darum sind hier eben auch die Ausschläge ein bisschen größer und kostet dafür auch nur die Hälfte.
Ja. Dann schauen wir mal zu Standard Lithium. Da gab es ja einen Shortseller-Angriff, hattest du ja in vergangenen Sendungen bereits thematisiert. Wir sehen jetzt, dass sich das Chartbild durchaus aufhält. Schöne Anstiegschance.
Ja, absolut. Es gab ja nach dieser Short-Attacke tatsächlich viele positive Analystenkommentare. Die Bank of America hat sich auch gemeldet, zwar nicht mit einer Empfehlung, aber das ist natürlich schon eine ganz renommierte Adresse. Und es gab jetzt gerade gestern noch eine neue Kaufempfehlung von Stifel. Stifel mag ich eigentlich nicht so, weil das sind die mit dem niedrigsten Warta-Kursziel, ich glaube 6,76. Aber okay. Stifel hat sich jetzt auch Standard Lithium mal genauer angeschaut und da haben sie gesagt, das gefällt uns. Uns gefällt die Technologie, die Extraktionstechnologie. Uns gefallen die beiden Projekte in Arkansas, die man ja jetzt mehr oder weniger in Eigenregie zusammen mit Koch Industries entwickeln will. Und da hat man gesagt, kaufen. Kursziel 13 kanadischen Dollar, das sind ungefähr 9,30 Euro. Also das geht so in Richtung alte Höchststände. Finde ich ein bisschen wenig. Mein Kursziel liegt ja dann doch deutlich höher. Das liegt aber daran, dass wie viele auch Stifel mit sehr niedrigen Lithiumpreisen rechnet. Also wir haben aktuell einen Spotmarktpreis von, ich glaube, 78.000 Dollar pro Tonne. Wir sind in der realen Welt, also die Verträge laufen ja längerfristig, so vielleicht so bei 30.000 und Stifel rechnet mit 15.000 bis 16.000. Dann kann man sich natürlich überlegen, wenn die Preise von 15.000 auf 30.000 gehen, dann müsste ich eigentlich das Kursziel quasi verdoppeln. Also das ist sehr konservativ, aber so sind sie halt, die Analysten von Stifel, eher ein bisschen pessimistisch. Bei einigen Aktien mehr, bei anderen weniger. Aber auch hier das Chartbild sehr schön. Schöner Boden und jetzt auch auf dem Sprung nach oben rauszugehen. Klar, mit Analystenrückenwind und diese Short-Attacke, genauso wie die, waren wirklich sinnlos. Aber so ist es halt an der Börse. Wenn man sich da hinbewegt, dann muss man mit sowas rechnen und auch leben.
So ist es. Einen Wert haben wir noch dabei, nämlich Rene Sola. Hattest du schon lange nicht mehr dabei?
Hatte ich, glaube ich, überhaupt noch nicht.
Vor etlichen Jahren hattest du es mal dabei, 2014. Ich habe nachgeguckt.
Ah, okay.
Da hatten wir es tatsächlich mal thematisiert. Jetzt mal wieder dabei. Was in der Gründe?
Genau, ich habe die Aktie jetzt vor 4 Wochen im Meinung Report auch vorgestellt. Und ich wollte auch mal was Neues bringen. Eine ganz spannende Aktie, weil jetzt sieht man es ja schade, wir hätten den längerfristigen Chart nehmen sollen. Wir waren in der Spitze im letzten Jahr Anfang letzten Jahres, glaube ich, bis über $30 gestiegen. Die Aktie kommt auch von unter 5 auf über 30. Und die Firma war so clever und hat auf diesem hohen Niveau 2 Kapitalerhöhungen gemacht. Das hat zur Folge, dass man jetzt so viel Geld hat. Man hat, glaube ich, fast $300 Millionen an Cash. Das sind $4 pro Aktie. Also 2 Drittel der Aktie, oder ich glaube sogar fast 5, 2 Drittel der Aktie sind ungefähr abgesichert mit Cash. Mhm. Und man braucht natürlich auch Cash, weil Rene Sola war früher mal ein Hersteller von Solarmodulen. Hat sich komplett gewandelt, ist jetzt ein Solaranlagenprojektierer. Man erstellt also Anlagen und verkauft sie dann weiter. Und da braucht man natürlich viel Geld. Und jetzt ist man eben nicht mehr angewiesen auf Fremdfinanzierung, sondern hat genug eigenes Geld und kann extrem wachsen. Und wenn irgendwas gefragt ist in den nächsten Monaten und Jahren, dann sind das Solaranlagen. Und da geht man eben zu Rene Sola und sagt, hey, ich möchte einen Solarpark haben. Und dann machen die das. Und haben natürlich die entsprechende Marge drauf. Also schönes Geschäftsmodell. Schöne Aktie. Das mit dem Cash gefällt mir ausgesprochen gut. Es gibt so eine gewisse Sicherheit nach unten und nach oben. Wie gesagt, wir waren bei über 30. Ob es da jetzt wieder hingeht, aber es wird ja schon reichen. 20 wären ja schon gut. Oder auch 15 wäre eine Verdopplung.
Wir werden es genau beobachten.
Ist allerdings eher eine kleinere Firma. Börsenwert ungefähr $400 Millionen. Mhm. Also auch eher spekulativ und also vorsichtig. Auch mit dem Cash schiefgehen kann ja immer was.
Dann bedanke ich mich für deine Ausführungen und Einschätzungen und Ihnen danke ich fürs Zusehen.